Dumbledores Armee. Umbridge hat deine Post gelesen, Harry. Das ist die einzige Erklärung. Glaubst du, Umbridge hat Hedwig angegriffen? Fragte er empört. Da bin ich mir fast sicher, sagte Hermine grimmig. Pass auf, dein Frosch haut ab! Harry richtete den Zauberstab auf den Ochsenfrosch, der hoffnungsvoll zur anderen Tischseite gehüpft war. Axio! Und er flutschte mit trübseligem Blick zurück in Harrys Hand. Zauberkunst war immer eine der besten Gelegenheiten, sich ganz ungestört zu unterhalten. Normalerweise ging es hier so lebhaft und betriebsam zu, dass die Gefahr, belauscht zu werden, sehr gering war. Heute, wo das Klassenzimmer voller quakender Ochsenfrösche und krähender Raben war und schwere Regentropfen gegen die Fenster prasselten und trommelten, blieb Harrys, Rons und Hermines geflüsterte Unterhaltung darüber, dass Umbridge um ein Haar Sirius gefasst hätte, völlig unbemerkt. »Ich habe das schon vermutet. Seit Filch dich beschuldigt hat, du würdest Stinkbomben bestellen, weil das so eine dumme Lüge war«, flüsterte Hermine. »Sobald er nämlich deinen Brief gelesen hätte, wäre vollkommen klar gewesen, dass du sie nicht bestellt hast. Also hättest du gar keine Schwierigkeiten bekommen. Ein ziemlich schlechter Witz, oder?« »Aber dann habe ich mir überlegt, was wäre, wenn jemand nur eine Ausrede gesucht hätte, um deine Post zu lesen?« Ja, dann wäre es ganz geschickt von Umbridge gewesen. Sie gibt Filch einen Tipp und er macht für sie die Drecksarbeit und beschlagnahmt den Brief. Dann stiehlt sie ihn irgendwie von ihm oder verlangt ihn zu sehen? Ich glaube nicht, dass Filch sich wehren würde. Wann ist er je für die Rechte eines Schülers eingetreten? Harry, du zermatscht deinen Frosch! Harry blickte hinab. Tatsächlich hatte er seinen Ochsenfrosch so festgepackt, dass ihm die Augen hervorquollen. Hastig setzte er ihn zurück aufs Pult. »Das war gestern Nacht furchtbar knapp«, sagte Hermine. »Ich frage mich nur, ob Umbridge weiß, wie knapp. Silenzio!« Dem Ochsenfrosch, an dem sie ihren Schweigezauber übte, verschlug es mitten im Quaken die Stimme und er stierte sie vorwurfsvoll an. »Wenn sie Schnuffel zu fassen gekriegt hätte«, Harry beendete den Satz für sie, würde er ziemlich sicher heute Morgen schon wieder in Azkaban sitzen. Er wedelte mit seinem Zauberstab, ohne sich richtig zu konzentrieren. Sein Ochsenfrosch schwoll an wie ein grüner Ballon und ließ ein schrilles Pfeifen hören. »Silenzio!« sagte Hermine rasch und richtete ihren Zauberstab auf Harrys Frosch, aus dem vor ihren Augen geräuschlos die Luft entwich. »Nun ja, wir dürfen es einfach nicht mehr tun.« Das ist alles. Ich weiß nur nicht, wie wir ihm das mitteilen können. Wir können ihm doch keine Eule schicken. Ich glaube nicht, dass er das noch mal riskieren wird, sagte Ron. Er ist nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß, dass sie ihn beinahe gekriegt hätte. Silenzio! Der große, hässliche Rabe vor ihm krächzte höhnisch. Silenzio! Silenzio! Der Rabe krächzte lauter. »Es liegt daran, wie du deinen Zauberstab bewegst«, sagte Hermine, die Ron mit kritischem Blick zusah. »Du sollst nicht mit ihm rumfuchteln, es ist eher eine Art blitzschneller Stoß.« »Raben sind schwieriger als Frösche«, sagte Ron gereizt. »Schön, dann lass uns tauschen«, sagte Hermine, packte Rons Raben und setzte ihm dafür ihren fetten Ochsenfrosch hin. »Silenzio!« Der Rabe öffnete und schloss weiter seinen scharfen Schnabel, doch entwich ihm kein Laut mehr.
»Sehr gut, Miss Granger«,
ertönte Professor Flitwicks quiekende, dünne Stimme und Harry, Ron und Hermine schraken zusammen.
»Nun lassen Sie mich mal sehen, Mr. Weasley.«
»Was? Na gut«, sagte Ron ziemlich nervös. »Silenzio?«
Er stieß so heftig gegen den Ochsenfrosch, dass er ihn ins Auge stach. Der Frosch ließ ein ohrenbetäubendes Quaken hören und hüpfte vom Pult. Keinen von ihnen überraschte es, dass Harry und Ron zusätzlich zu den Hausaufgaben den Schweigezauber üben sollten. Während der Pause durften sie drin bleiben, weil es draußen schüttete. Sie suchten sich Plätze in einem lärmigen und überfüllten Klassenzimmer im ersten Stock, wo Peeves verträumt in der Nähe des Kronleuchters umherschwebte und gelegentlich jemandem ein Tintenkügelchen auf den Kopf blies. Sie hatten sich kaum gesetzt, als Angelina sich durch die Knäuel schwatzender Schüler zu ihnen durchdrängelte.
»Ich hab die Genehmigung«, sagte sie. »Die Quidditch-Mannschaft darf wieder zusammenkommen.«
»Toll«, sagten Harry und Ron gleichzeitig.
Ja, strahlte Angelina. Ich bin zu McGonagall gegangen und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich an Dumbledore gewandt hat. Wie auch immer, Umbridge musste nachgeben. Ha! Also, will ich euch heute Abend um 7 unten auf dem Feld sehen, verstanden? Weil wir Zeit gut machen müssen. Ist euch klar, dass es nur noch 3 Wochen bis zu unserem ersten Spiel sind?
Sie quetschte sich zurück durch die Menge, wich knapp einem Tintenkügelchen von Peeves aus, das stattdessen einen Erstklässler in der Nähe traf und verschwand. Rons Lächeln geriet ein wenig schief, als er zum Fenster blickte, das der trommelnde Regen jetzt verdunkelt hatte. Hoffentlich klart es noch auf. Was ist denn los mit dir, Hermine? Auch sie starrte zum Fenster, doch ohne es wirklich zu sehen. Ihr Blick war verschwommen und sie hatte die Stirn gerunzelt. »Ich denk nur nach«, sagte sie und stierte weiter mit finsterer Miene zum regennassen Fenster. »Über Schnuffel?«, sagte Harry. »Nein, nicht unbedingt«, sagte Hermine langsam. Ich frag mich, ich nehme an, wir tun doch das Richtige, denk ich. Oder nicht?«
Harry und Ron blickten sich an. »Ach so, alles klar«, sagte Ron. »Hätte mich echt geärgert, wenn du nicht genau erklärt hättest, um was es geht.«
Hermine sah ihn an, als wäre ihr eben erst aufgefallen, dass er anwesend war.
»Ich hab mich nur gefragt«, sagte sie jetzt etwas lauter, »ob wir das Richtige tun, wenn wir diese Gruppe für Verteidigung gegen die dunklen Künste gründen.«
»Was?« riefen Harry und Ron zugleich.
»Hermine, das war immerhin deine Idee«, sagte Ron entrüstet.
»Ich weiß«, sagte Hermine und verschlang die Finger ineinander. »Aber nachdem wir mit Schnuffel gesprochen haben...«
»Aber der ist doch voll und ganz dafür«, erwiderte Harry.
»Ja«, sagte Hermine und starrte wieder zum Fenster. »Ja, deshalb bin ich ja draufgekommen, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war.«
Peeves schwebte bäuchlings über sie hinweg, das Blasrohr im Anschlag. Instinktiv hoben alle 3 ihre Taschen, um ihre Köpfe zu schützen, bis er vorbei war.
»Verstehe ich dich richtig?« sagte Harry aufgebracht, als sie die Taschen wieder zu Boden stellten. »Sirius ist unserer Meinung? Und deshalb denkst du jetzt, dass wir es nicht mehr tun sollten?«
Hermine wirkte angespannt und ziemlich unglücklich. »Mal ehrlich«, sagte sie und sah nun auf ihre Hände. »Traut ihr seinem Urteil?«
»Ja, ich schon«, sagte Harry sofort. »Wir haben immer glänzende Ratschläge von ihm bekommen.«
Eine Tintenkugel sirrte an ihnen vorbei und traf Katie Bell mitten ins Ohr. Hermine sah zu, wie Katie aufsprang und anfing, Peeves mit Sachen zu bewerfen.
Einige Sekunden vergingen, ehe Hermine widersprach, und es klang, als wählte sie ihre Worte sehr sorgfältig. »Denkt ihr nicht, er ist irgendwie leichtsinnig geworden, seit er am Grimmauldplatz festsitzt? Denkt ihr nicht, dass er sozusagen durch uns lebt?«
»Was soll das heißen, durch uns lebt?« erwiderte Harry.
»Ich meine, nun, ich glaube, er würde liebend gerne geheime Verteidigungsklubs direkt vor der Nase von jemandem aus dem Ministerium gründen. Ich glaube, es ist fürchterlich frustrierend für ihn, dass er dort, wo er ist, so wenig unternehmen kann. Deswegen vermute ich, er ist erpicht darauf, uns sozusagen anzustacheln.«
Ron schaute völlig verdattert.
»Sirius hat recht«, sagte er. »Du klingst tatsächlich wie meine Mutter.«
Hermine biss sich auf die Lippe und antwortete nicht. Es läutete just in dem Moment, da Peeves auf Katie herabstieß und ein ganzes Tintenfass über ihrem Kopf ausleerte. Das Wetter besserte sich auch später am Tag nicht. Und als Harry und Ron abends um 7 zum Quidditch-Feld hinuntergingen, waren sie nach ein paar Minuten völlig durchweicht und rutschten und schlitterten über das nasse Gras. Der Himmel war von einem dunklen Gewitter grau, und sie waren erleichtert, als sie die warmen und hellen Umkleideräume erreichten, obwohl sie wussten, dass es nur ein kurzer Aufschub war. Fred und George überlegten gerade, ob sie etwas von ihren eigenen Nasch- und Schwänzlickereien nehmen sollten, um nicht fliegen zu müssen.
»Aber ich wette, sie würde uns draufkommen«, sagte Fred aus dem Mundwinkel. »Hätte ich ihr gestern bloß keine Kotzpastillen angeboten.«
»Wir könnten den Fieberfondant probieren«, murmelte George. »Den kennt noch keiner.«
»Funktioniert der?« fragte Ron hoffnungsvoll,
während der Regen heftiger aufs Dach trommelte und der Wind um das Gebäude heulte.
»Ja, schon«, sagte Fred. »Deine Temperatur steigt ziemlich.«
»Aber du kriegst auch diese riesigen Furunkel voller Eiter«, sagte George. »Und wir haben noch nicht rausbekommen, wie man die wieder los wird.«
»Ich sehe aber keine Furunkel«, sagte Ron und starrte die Zwillinge an.
»Nein, natürlich nicht«, sagte Fred finster. »Die sind an Stellen, die wir normalerweise nicht der Öffentlichkeit zeigen.«
»Aber wenn du auf dem Besen sitzt, dann tut der verdammt der alles klar jetzt, hört alle zu«,
sagte Angelina laut und trat aus dem Kapitänsbüro. »Ich weiß, das Wetter ist nicht gerade ideal, aber womöglich spielen wir unter solchen Bedingungen gegen die Slytherins. Also ist es ganz gut zu testen, wie wir mit sowas fertig werden. Harry, hast du nicht damals, als wir im Sturm gegen Hufflepuff gespielt haben, etwas mit deiner Brille gemacht, damit sie im Regen nicht beschlägt?«
»Das war Hermine«, sagte Harry. Er zog seinen Zauberstab, klopfte gegen seine Brille und sagte »Impervius«.
»Ich denke, wir alle sollten das versuchen«, sagte Angelina. »Wenn wir uns den Regen aus dem Gesicht halten könnten, hätten wir viel bessere Sicht. Alle zusammen, los jetzt! Impervius!«
»Okay, gehen wir.«
Sie steckten die Zauberstäbe wieder in die Innentaschen ihrer Umhänge, schulterten die Besen und folgten Angelina aus dem Umkleideraum. Sie stapften durch den immer tieferen Matsch zur Mitte des Feldes. Selbst mit dem Impervius-Zauber war die Sicht nur sehr mäßig. Das Tageslicht schwand rasch, und Regenschleier trieben übers Land.
»Also gut, auf meinen Pfiff«, rief Angelina.
Harry stieß sich vom Boden ab und Schlamm spritzte in alle Richtungen. Er schoss nach oben, wobei ihn der Wind leicht vom Kurs abbrachte. Er hatte keine Ahnung, wie er bei diesem Wetter den Schnatz sehen sollte. Es war schon schwierig genug, den einen Klatscher auszumachen, mit dem sie trainierten, und der ihn nach einer Minute fast vom Besen geschlagen hätte, wenn er ihm nicht mit der Faultierrolle ausgewichen wäre. Leider sah Angelina das gar nicht. Tatsächlich schien sie überhaupt nichts zu sehen. Keiner hatte eine Ahnung, was die anderen machten. Der Wind wurde stärker. Harry konnte sogar aus der beträchtlichen Entfernung hören, wie der Regen auf den See prasselte und peitschte. Angelina ließ sie fast eine Stunde lang fliegen, bis sie endlich aufgab. Sie führte ihr durchnässtes und griesgrämiges Team zurück in die Umkleideräume und verkündete, das Training sei keine Zeitverschwendung gewesen, ohne allerdings sonderlich überzeugt zu klingen. Fred und George sahen besonders miesepetrig drein. Beide liefen breitbeinig und zuckten bei jeder Bewegung zusammen. Während Harry sich die Haare trocken ruppelte, hörte er, wie sie sich leise beklagten.
»Ich glaube, bei mir sind ein paar aufgeplatzt«, sagte Fred mit hohler Stimme.
»Bei mir nicht«, erwiderte George und zuckte zusammen.
»Die tun weh wie verrückt. Sind sogar noch größer geworden, wenn du mich fragst.«
»Autsch«, sagte Harry.
Er drückte sich das Handtuch aufs Gesicht und kniff die Augen vor Schmerz zusammen. Seine Stirnnarbe hatte wieder gebrannt, so heftig wie seit Wochen nicht mehr.
»Was denn los?«, sagten mehrere Stimmen.
Harry ließ das Handtuch sinken. Er sah den Umkleideraum verschwommen, weil er seine Brille nicht trug. Dennoch wusste er, dass alle Gesichter ihm zugewandt waren.
»Nichts«, murmelte er. »Ich, hab mir nur ins Auge gepiekst. Nichts weiter.«
Doch er warf Ron einen vielsagenden Blick zu. Und die beiden trödelten ein wenig, während die anderen in ihre Mäntel gehüllt, die Hüte tief über die Ohren gezogen, nacheinander hinausgingen.
»Was denn passiert?«
fragte Ron, kaum dass Alicia durch die Tür verschwunden war.
»War es deine Narbe?«
Harry nickte.
»Aber...«
Mit ängstlichem Blick ging Ron hinüber zum Fenster und starrte in den Regen hinaus.
»Er kann doch jetzt nicht in der Nähe sein, oder?«
»Nein«, murmelte Harry, ließ sich auf eine Bank sinken und rieb sich die Stirn. »Wahrscheinlich ist er meilenweit weg. Es hat wehgetan, weil er zornig ist.« Harry hatte das gar nicht sagen wollen. Und er hörte die Worte, als ob ein Fremder sie gesprochen hätte. Doch wusste er sofort, dass sie stimmten. Er hatte zwar keinen Schimmer, warum, aber er wusste es. Wo auch immer Voldemort steckte, was auch immer er trieb, er raste vor Wut.
»Hast du ihn etwa gesehen?« fragte Ron entsetzt. »Hattest du eine Vision oder sowas?«
Nun, da der Schmerz nachgelassen hatte, saß Harry ganz ruhig da, starrte auf seine Füße und ließ Kopf und Gedächtnis zur Ruhe kommen. Ein Durcheinander schemenhafter Gestalten, ein Ansturm heulender Stimmen. Er will, dass etwas erledigt wird, und das geschieht nicht schnell genug, sagte er. Wieder war er überrascht, diese Worte aus seinem eigenen Mund zu hören. Doch war er sich völlig sicher, die Wahrheit zu sagen. »Aber woher weißt du das?« sagte Ron. Harry schüttelte den Kopf, legte die Hände aufs Gesicht und presste die Handballen auf die Augen. Sternchen funkelten auf. Er merkte, dass Ron sich neben ihn auf die Bank setzte und spürte, dass er ihn anstarrte. »Geht's ums Gleiche wie beim letzten Mal?« sagte Ron mit gedämpfter Stimme. »Als dir in Umbridges Büro die Narbe wehtat? Du weißt schon, wer war zornig?« Harry schüttelte den Kopf. »Was ist es dann?« Harry rief sich in Erinnerung, wie es gewesen war. Er hatte Umbridge ins Gesicht gesehen. Seine Narbe hatte geschmerzt. Und er hatte dieses merkwürdige Gefühl im Magen gehabt. Ein merkwürdiges, auflodendes Gefühl. Ein Gefühl von Glück. Aber natürlich hatte er nicht erkannt, was es war, weil er sich selbst so elend gefühlt hatte. »Das letzte Mal war es, weil er sich gefreut hat«, sagte er. »Wirklich gefreut. Er dachte, etwas Gutes würde passieren. Und in der Nacht, ehe wir nach Hogwarts zurückfuhren, er dachte an den Moment in ihrem Schlafzimmer, am Grimmauldplatz zurück, als seine Narbe so heftig geschmerzt hatte. Da war er wütend.« Er sah zu Ron, der ihn mit offenem Mund anstarrte. »Du könntest Trelawneys Job übernehmen, Mann«, sagte er in ehrfürchtigem Ton. »Ich mache keine Prophezeiungen«, sagte Harry. »Nein, aber weißt du, was du tust?« sagte Ron verängstigt und beeindruckt zugleich. »Harry, du liest die Gedanken von du weißt schon wem.« »Nein«, entgegnete Harry und schüttelte den Kopf. »Es ist eher seine Stimmung, würde ich sagen. Ich spüre nur blitzartig, in welcher Stimmung er ist. Dumbledore meinte, so etwas wäre letztes Jahr passiert. Er meinte, wenn Voldemort in meiner Nähe ist oder wenn er Hass fühlt, kann ich es spüren. Tja, jetzt spüre ich auch, wenn er sich freut.« Eine Pause trat ein. Wind und Regen peitschten gegen das Gebäude. »Das musst du jemandem erzählen«, sagte Ron. »Letztes Mal habe ich Sirius erzählt.« »Gut, dann sag's mir auch diesmal.« »Geht schlecht, oder?« sagte Harry grimmig. »Du weißt doch, Umbridge überwacht die Eulen und die Kamine.« »Gut, dann Dumbledore.« »Ich hab dir doch eben gesagt, dass er es schon weiß«, sagte Harry knapp, stand auf, nahm seinen Mantel vom Haken und schwang ihn sich um die Schultern. »Es hat keinen Sinn, es ihm nochmal zu sagen.« Während Ron seinen Mantel zumachte, musterte er Harry nachdenklich. »Dumbledore wird es erfahren wollen«, sagte er. Harry zuckte die Achseln. »Komm schon, wir müssen noch Schweigezauber üben.« Sie eilten über die dunklen Schlossgründe zurück, rutschten und stolperten über den glitschigen Rasen und sprachen unterwegs kein Wort. Harry dachte angestrengt nach. Was war es, das Voldemort erledigt sehen wollte und das nicht rasch genug geschah? Er hat noch andere Pläne. Pläne, die er tatsächlich ganz ohne Aufsehen verwirklichen kann. Dinge, die er nur absolut heimlich bekommen kann. Zum Beispiel eine Waffe. Etwas, das er das letzte Mal nicht hatte. Harry hatte seit Wochen nicht mehr über diese Worte nachgedacht. Was in Hogwarts geschah, hatte ihn zu sehr in Anspruch genommen. Er war zu sehr beschäftigt mit dem ständigen Kampf gegen Umbridge, mit der Ungerechtigkeit der Einmischungen des Ministeriums. Doch nun fielen ihm diese Worte wieder ein und machten ihn nachdenklich. Voldemorts Zorn würde Sinn ergeben, wenn er der Waffe nicht näher gekommen wäre, was auch immer es war. Hatte der Orden sein Vorhaben vereitelt? Verhindert, dass er die Waffe in die Hand bekam? Wo wurde sie aufbewahrt? Wer hatte sie jetzt? Mimbulus, Mimbletonia, sagte Rons Stimme, und Harry erwachte gerade noch rechtzeitig aus seinen Grübeleien, um durch das Porträtloch in den Gemeinschaftsraum zu klettern. Offenbar war Hermine früh zu Bett gegangen. Sie hatte den zusammengerollten Krummbein in einem nahen Sessel und ein paar knubbelige Elfenstrickhüte auf einem Tisch am Kamin zurückgelassen. Harry war eher froh, dass sie nicht da war, denn er war nicht sonderlich erpicht darauf, über seine schmerzende Narbe zu diskutieren und sich auch noch von ihr sagen zu lassen, er solle unbedingt zu Dumbledore gehen. Ron warf ihm weiter besorgte Blicke zu. Aber Harry holte sein Zauberkunstbuch heraus und machte Anstalten, seinen Aufsatz zu Ende zu schreiben. Allerdings gab er nur vor, sich zu konzentrieren. Und als Ron sagte, er würde jetzt auch nach oben und schlafen gehen, hatte er noch kaum etwas zu Papier gebracht. Mitternacht kam und ging, während Harry ein ums andere Mal einen Abschnitt über die Anwendungen von Löffelkraut, Liebstöckel und Nieskraut durchlas und kein einziges Wort davon begriff. Diese Pflanzen verursachen höchst wirksam eine Entzündung des Gehirnes und finden von daher oft Eingang in verwirrende und berauschende Arzneien, mit denen der Zauberer wünschet, heißen Kopfes und leichten Sinnes zu werden. Hermine hatte gesagt, Sirius würde leichtsinnig werden, zur Untätigkeit verdammt am Grimmelplatz. Verursachen höchst wirksam eine Entzündung des Gehirnes und finden von daher oft Eingang. Der Tagesprophet würde glauben, sein Gehirn sei entzündet, wenn sie rausfänden, dass er wusste, was Voldemort fühlte. Finden von daher oft Eingang in verwirrende und berauschende Arzneien. Verwirrend war das treffende Wort. Warum wusste er, was Voldemort fühlte? Worin bestand jene unheimliche Verbindung zwischen ihm und Voldemort, die Dumbledore ihm nie richtig hatte erklären können? Mit denen der Zauberer wünschet? Wie gerne würde Harry schlafen, heißen Kopfes zu werden. Hier in seinem Sessel vor dem Feuer war es warm und behaglich, während der Regen immer noch schwer gegen die Fensterscheiben trommelte. Krummbein schnurrte und die Flammen knisterten. Das Buch rutschte aus Harrys Hand und landete mit einem dumpfen Schlag auf dem Kaminvorleger. Sein Kopf glitt zur Seite. Wieder einmal ging er durch einen fensterlosen Korridor. Seine Schritte hallten in der Stille wider. Die Tür am Ende des Korridors wurde drohend größer und sein Herz schlug schnell vor Aufregung. Wenn er sie nur öffnen könnte, den Raum dahinter betreten. Er streckte die Hand aus. Seine Fingerspitzen waren Zentimeter von ihr entfernt. »Harry Potter, Sir!« Er schreckte hoch. Die Kerzen im Gemeinschaftsraum waren niedergebrannt. Ganz in der Nähe bewegte sich etwas. »Wer da?« fragte Harry und richtete sich jäh auf. Das Feuer war fast erloschen. Es war sehr dunkel im Raum.
»Dobby, hat Ihre Eule, Sir?«
sagte eine Quiekstimme. »Dobby?« nuschelte Harry und erspähte im Dämmerlicht, woher die Worte kamen. Dobby, der Hauself, stand neben dem Tisch, auf dem Hermine ein halbes Dutzend ihrer Strickhüte hinterlassen hatte. Seine großen spitzen Ohren ragten, wie es aussah, unter sämtlichen Hüten hervor, die Hermine je gestrickt hatte. Er trug sie alle übereinander, so dass sein Kopf um fast einen Meter höher erschien, und auf dem obersten Bommel saß Hedwig, die munter schrie und offensichtlich wieder gesund war.
»Dobby hat sich freiwillig gemeldet, um Harry Potters Eule zurückzubringen«,
quiekte der Elf mit einem Ausdruck unverhohlener Bewunderung im Gesicht.
Professor, raue Pritsche sagt, sie sei nun wieder ganz gesund, Sir.
Er verneigte sich so tief, dass seine Bleistiftnase über den zerschlissenen Kaminvorleger streifte und Hedwig mit einem entrüsteten Schrei auf Harrys Sessellehne flatterte. »Danke, Dobby«, sagte Harry, streichelte Hedwigs Kopf und blinzelte angestrengt, um das Bild der Tür aus seinem Traum loszuwerden. Sie war ihm so wirklich erschienen. Als er wieder zu Dobby blickte, fiel ihm auf, dass der Elf zu allem Überfluss auch noch mehrere Schals und unzählige Socken trug und seine Füße deshalb viel zu groß für seinen Körper wirkten. Hast du alle Sachen genommen, die Hermine ausgelegt hat?
Oh nein, Sir, sagte Dobby glücklich. Dobby hat auch ein paar Sachen für Winky mitgenommen, Sir.
Ach so, und wie geht's, Winky? Fragte Harry. Dobby ließ ein wenig die Ohren hängen.
Winky trinkt immer noch eine Menge, Sir,
sagte er traurig, die gewaltigen grünen Augen groß und rund wie Tennisbälle zu Boden gesenkt.
»Sie will immer noch nichts von Kleidung wissen, Harry Potter. Und die anderen Hauselfen auch nicht. Dringen wir mir den Gryffindor-Turm putzen, wo doch jetzt überall die Hüte und Socken versteckt sind. Sie halten das für eine Beleidigung, Sir.« Dobby macht alles alleine, Sir. Aber Dobby ist es egal, Sir, weil er immer hofft, Harry Potter zu treffen. Und heute Nacht, Sir, ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen.
Dobby sank wieder in eine tiefe Verbeugung.
Aber Harry Potter kommt mir nicht glücklich vor,
fuhr er fort, richtete sich auf und schaute Harry schüchtern an.
Dobby hat ihn im Schlaf murmeln hören. Hat Harry Potter schlimme Träume gehabt?
Nicht allzu schlimme.
Harry gähnte und rieb sich die Augen. Ich hatte schon schlimmere. Der Elf beobachtete Harry aus seinen großen Kugelaugen. Dann ließ er die Ohren hängen und sagte sehr ernst,
Dobby wünschte, er könnte Harry Potter helfen. Denn Harry Potter hat Dobby befreit. Und Dobby ist jetzt viel, viel glücklicher.
Harry lächelte. Du kannst mir nicht helfen, Dobby. Aber danke für das Angebot. Er bückte sich und hob sein Zaubertrankbuch auf. Morgen musste er noch einmal versuchen, den Aufsatz fertig zu schreiben. Er schloss das Buch und in diesem Moment fiel das Licht des Feuers auf die feinen weißen Narben auf seinem Handrücken. Die Folge seiner Strafarbeiten bei Umbridge. Einen Moment. Da ist tatsächlich etwas, das du für mich tun kannst, Dobby, sagte Harry langsam. Der Elf wandte sich mit strahlendem Lächeln um.
»Sagen Sie es, Harry Potter, Sir!«
»Ich muss einen Ort finden, wo 28 Leute Verteidigung gegen die dunklen Künste üben können, ohne dass sie von irgendeinem Lehrer entdeckt werden. Vor allem nicht«, Harry umklammerte das Buch so fest, dass die Narben perlweiß schimmerten, »von Professor Umbridge.« Er hätte erwartet, dass dem Elfen das Lächeln vergehen und er die Ohren hängen lassen würde. Er hätte erwartet, dass er sagen würde, es sei unmöglich, oder auch, dass er etwas suchen würde, aber nur wenig Hoffnung habe. Nicht erwartet hätte er jedoch, dass Dobby einen kleinen Hopser machte, die Ohren fröhlich wackeln ließ und in die Hände klatschte.
»Dobby weiß, wo ich am besten geht, Sir«,
sagte er glücklich.
»Dobby hat gehört, wie die anderen Hauselfen davon erzählt haben, als er nach Hogwarts kam, Sir. Bei uns heißt er Da- und Fortraum, Sir, oder auch der Raum der Wünsche.«
»Warum?« fragte Harry neugierig.
»Weil es ein Raum ist«,
sagte Dobby ernsthaft,
»den jemand nur betreten kann, wenn er ihn unbedingt braucht. Manchmal ist er da, manchmal nicht. Aber wenn er erscheint, ist er immer ganz nach den Bedürfnissen des Suchenden eingerichtet.«
Er senkte die Stimme und fuhr mit schuldbewusster Miene fort.
»Dobby hat ihn benutzt, als Winky sehr betrunken war. Er hat sie im Raum der Wünsche versteckt und dort Mittel gegen Butterbier gefunden und ein hübsches, elfengroßes Bett, wo sie ihren Rausch ausschlafen konnte. Und Dobby weiß, dass Mr. Filch dort schon einmal Putzmittel gefunden hat, als sie ihm ausgegangen sind.
Und wenn du wirklich mal aufs Klo müsstest, sagte Harry, dem plötzlich etwas eingefallen war, das Dumbledore beim letzten Weihnachtsball gesagt hatte, würde er dann voller Nachttöpfe sein?
Dobby glaubt schon, Sir,
sagte Dobby und nickte ernst.
Es ist ein höchst erstaunlicher Raum, Sir.
Wie viele Leute wissen davon? Fragte Harry und setzte sich aufrecht dahin.
»Sehr wenige, Sir. Meist stolpern die Leute über ihn, wenn sie ihn brauchen, Sir. Aber oft finden sie ihn nie wieder, denn sie wissen nicht, dass er immer da ist und wartet, bis er gebraucht wird, Sir.«
»Klingt ja fabelhaft«, sagte Harry, und sein Herz schlug wie rasend. »Klingt perfekt, Dobby. Wann kannst du mir zeigen, wo er ist?«
»Jederzeit, Harry Potter, Sir«,
sagte Dobby und schien sich über Harrys Begeisterung zu freuen.
»Wir können jetzt gleich gehen, wenn Sie wünschen.«
Einen Moment lang war Harry versucht, mit Dobby zu gehen. Er hatte sich schon halb erhoben und wollte in den Schlafsaal eilen, um seinen Tarnumhang zu holen, als nicht zum ersten Mal eine Stimme, die sehr nach Hermine klang, in sein Ohr flüsterte: »Leichtsinnig.« Es war immerhin schon ziemlich spät und er war erschöpft. »Nicht heute Nacht, Dobby«, sagte Harry widerstrebend und ließ sich wieder in den Sessel sinken. »Das ist wirklich wichtig. Ich will's nicht vermasseln, das müssen wir richtig planen. Hör zu, sag mir doch einfach, wo genau dieser Raum der Wünsche ist und wie man hineinkommt.« Ihre Umhänge bauschten sich und flatterten um sie her, während sie durch den überschwemmten Gemüsegarten zur Doppelstunde Kräuterkunde patschten. Regentropfen hämmerten schwer wie Hagelkörner auf das Gewächshausdach, sodass sie kaum hören konnten, was Professor Sprout sagte. Der Unterricht in Pflege magischer Geschöpfe musste an diesem Nachmittag vom sturmgepeitschten Schlossgrund in ein freies Klassenzimmer im Erdgeschoss verlegt werden. Und zu ihrer immensen Erleichterung hatte Angelina beim Mittagessen ihr Team aufgesucht und ihnen mitgeteilt, dass das Quidditch-Training ausfiel. »Gut«, erwiderte Harry leise, als sie es ihm gesagt hatte. »Wir haben nämlich einen Ort für das erste Treffen unserer Verteidigungsgruppe gefunden. Heute Abend, 8 Uhr, 7. Stock, gegenüber diesem Wandbehang mit Barnabas, dem Bekloppten, der von den Trollen verdroschen wird. Kannst du das Katie und Alicia ausrichten?« Sie wirkte leicht verdutzt, versprach es aber. Harry wandte sich wieder hungrig seinen Würstchen mit Kartoffelbrei zu. Als er aufblickte, um einen Schluck Kürbissaft zu nehmen, bemerkte er, dass Hermine ihn beobachtete.
»Was gibt's?«
mampfte er. »Also, ich wollte nur sagen, dass Dobbys Vorhaben manchmal nicht ungefährlich sind. Weißt du nicht mehr, dass du wegen ihm mal sämtliche Armknochen verloren hast?« »Dieser Raum ist nicht bloß eine verrückte Idee von Dobby. Dumbledore kennt ihn auch. Beim Weihnachtsball hat er ihn mir gegenüber erwähnt.« Hermines Gesicht hellte sich auf. »Dumbledore hat dir davon erzählt?«
»Nur so nebenbei«, sagte Harry achselzuckend.
»Oh, dann ist es ja okay«, sagte Hermine munter und erhob keine Einwände mehr. Gemeinsam mit Ron hatten sie fast den ganzen Tag lang alle Leute aufgesucht, die im Eberkopf ihren Namen in die Liste eingetragen hatten und ihnen gesagt, wo sie sich an diesem Abend treffen würden. Harry war ein wenig enttäuscht, dass es Ginny war, die als Erste auf Joe und ihre Freundin traf. Gegen Ende des Abendessens jedoch war er zuversichtlich, dass die Nachricht an alle 25 Leute weitergeleitet worden war, die im Eberkopf gewesen waren. Um 7:30 verließen Harry, Ron und Hermine den Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Harry mit einem gewissen Stück altem Pergament in der Hand. 5 Klässler durften bis 9 auf den Fluren sein. Doch alle 3 schauten sich andauernd nervös um, während sie zum 7. Stock hochstiegen. »Passt auf«, warnte Harry. Entfaltete das Pergament am Ende der letzten Treppe, stupste mit dem Zauberstab dagegen und murmelte, »Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin.« Eine Karte von Hogwarts erschien auf dem leeren Pergament. Darauf bewegten sich winzige, schwarze, mit Namen versehene Punkte, die zeigten, wo verschiedene Leute steckten. »Felsch ist im 2. Stock«, sagte Harry und hielt sich die Karte nah vor die Augen. »Und Mrs. Norris treibt sich im 4. herum.« »Und Umbridge?« fragte Hermine besorgt. »In ihrem Büro«, sagte Harry und zeigte es ihr. »Okay, gehen wir.« Sie eilten den Korridor entlang zu der Stelle, die Dobby Harry beschrieben hatte. Einem Stück kahler Wand gegenüber einem gewaltigen Wandteppich, auf dem Barnabas des bekloppten, törichter Versuch verewigt war, Trollen Ballett beizubringen. »Okay«, sagte Harry leise, während ein mottenzerfressener Troll sich eine kleine Pause beim unablässigen Verprügeln des gescheiterten Ballettlehrers gönnte und ihnen zusah. Dobby meinte, wir müssten 3-mal an diesem Stück Wand vorbeigehen und uns mit aller Kraft darauf konzentrieren, was wir brauchen. Das taten sie, wobei sie am Fenster gleich hinter dem kahlen Wandstück scharf kehrt machten und dann wieder an der mannsgroßen Vase auf der anderen Seite. Ron hatte die Augen vor Anstrengung zusammengekniffen. Hermine flüsterte etwas vor sich hin. Harry hatte die Fäuste geballt und starrte stur geradeaus. »Wir brauchen einen Raum, in dem wir lernen können zu kämpfen«, dachte er. »Gib uns einen Raum zum Üben, wo sie uns nicht finden können.« »Harry«, sagte Hermine scharf, als sie zum 3. Mal an der Wand entlang gegangen waren und wiederkehrt machten. Eine glänzende, polierte Tür war in der Wand erschienen. Ron starrte sie mit leichtem Argwohn an. Harry streckte die Hand aus, packte die Messingklinke, zog die Tür auf und ging voraus in einen weitläufigen Raum, den lodernde Fackeln beleuchteten, wie sie auch in den Kerkern 8 Stockwerke unter ihnen brannten. An den Wänden zogen sich hölzerne Bücherschränke entlang und statt Sesseln lagen große Seidenkissen auf dem Boden. Auf einigen Regalen auf der anderen Seite des Raums standen verschiedene Instrumente wie Spikoskope, Geheimnisdetektoren und ein großes kaputtes Feindglas, von dem Harry überzeugt war, dass es im vorigen Jahr im Büro des falschen Moody gehangen hatte. »Die sind gut, wenn wir Schockzauber üben«, sagte Ron begeistert und stupste mit dem Fuß gegen eines der Kissen. »Und schaut euch nur diese Bücher an«, sagte Hermine entzückt und fuhr mit dem Finger über die Rücken der dicken Lederbänder. »Ein Handbuch gängiger Flüche und Gegenflüche, die dunklen Künste überlistet. Zaubern zur Selbstverteidigung. Sagenhaft!« Sie wandte sich mit glühendem Gesicht zu Harry um, und er sah, dass die Hunderte von Büchern, die es hier gab, Hermine endlich davon überzeugt hatten, dass es richtig war, was sie taten. »Harry, das ist wunderbar. Hier ist alles, was wir brauchen.« Und ohne Umschweife zog sie Hexen für Verhexte aus dem Regal, ließ sich auf das nächstbeste Kissen sinken und fing an zu lesen. Es klopfte sacht an der Tür. Harry wandte sich um. Ginny, Neville, Lavender, Parvati und Dean waren da. »Wow«, sagte Dean und spähte beeindruckt umher. »Was ist denn das für ein Zimmer?« Harry fing an zu erklären, doch bevor er geendet hatte, kamen weitere Leute herein und er musste nochmal von vorn beginnen. Gegen 8 Uhr schließlich waren alle Kissen besetzt. Harry ging hinüber zur Tür und drehte den Schlüssel um, der aus dem Schloss ragte. Es klickte beruhigend laut. Alle verstummten und sahen ihn an. Hermine markierte sorgfältig ihre Seite in »Hexen für Verhexte« und legte das Buch weg. »Also«, sagte Harry ein wenig nervös, »das hier ist der Raum, den wir für unsere Übungsstunden aufgetrieben haben, und ihr findet ihn offensichtlich ganz brauchbar.« Er ist fantastisch, sagte Cho, und einige Leute murmelten zustimmend. Ziemlich irre, sagte Fred und sah sich stirnrunzelnd um. Wir haben uns mal vor Filch hier drin versteckt, weißt du noch, George? Aber damals war es nur ein Besenschrank. Hey, Harry, was sind denn das für Sachen? Fragte Dean von hinten und zeigte auf die Spikoskope und das Feindglas. Antiobskuranten, sagte Harry und ging zwischen den Kissen hindurch auf die Instrumente zu. Im Grunde zeigen sie alle, wenn schwarze Magier oder Feinde in der Nähe sind. Aber man kann sich nicht recht auf sie verlassen. Sie können ausgetrickst werden. Er spähte einen Moment in das kaputte Feindglas. Schattenhafte Gestalten bewegten sich darin, aber keiner war zu erkennen. Er wandte sich um. Nun, ich habe darüber nachgedacht, was wir als erstes tun sollten, und er sah eine erhobene Hand. Ja, Hermine? Ich finde, wir sollten einen Anführer wählen, sagte Hermine. Harry ist der Anführer, sagte Cho prompt und sah Hermine an, als wäre sie verrückt. Harrys Magen schlug erneut einen Salto rückwärts. Ja, aber ich denke, wir sollten richtig darüber abstimmen, sagte Hermine unbeeindruckt. Das macht das Ganze offiziell und verleiht ihm Autorität. Also, wer ist dafür, dass Harry unser Anführer sein soll? Alle hoben die Hand, selbst Zachariah Smith, wenn auch recht halbherzig. Gut, danke, sagte Harry, dessen Gesicht glühte. Und was noch, Hermine? Ich finde außerdem, dass wir uns einen Namen geben sollten, strahlte sie, die Hand immer noch erhoben. Das würde den Teamgeist und den Zusammenhalt unter uns fördern, meint ihr nicht? Wie wär's mit Anti-Umbridge-Liga, sagte Angelina hoffnungsvoll. Oder die Ministerium macht Murks-Gruppe, schlug Fred vor. Ich würde meinen, sagte Hermine mit einem finsteren Blick zu Fred, dass wir uns einen Namen geben sollten, der nicht allen verrät, was wir vorhaben, damit wir ihn auch außerhalb unserer Treffen gefahrlos verwenden können. Die Defensivallianz, sagte Cho, abgekürzt DA, damit niemand weiß, wovon wir reden? Ja, DA ist schon mal gut, sagte Ginny. Aber es sollte besser für Dumbledores Armee stehen. Denn das ist doch die größte Angst des Ministeriums, oder? Ihr Vorschlag erntete viel zustimmendes Murmeln und Gelächter. Dann sind alle für DA, sagte Hermine gebieterisch und kniete sich auf ihr Kissen, um zu zählen. Das ist die Mehrheit. Vorschlag angenommen. Sie pinnte das Pergament mit all ihren Unterschriften an die Wand und schrieb in großen Buchstaben darüber: Dumbledores Armee. »Gut«, sagte Harry, als es sich wieder gesetzt hatte. »Wollen wir dann mit den Übungen anfangen?« »Ich habe mir überlegt, dass wir als erstes den Expelliarmus üben sollten. Ihr wisst ja, den Entwaffnungszauber. Der gehört zwar zu den simplen Grundlagen des Zauberns, aber ich fand ihn recht nützlich.« »Also bitte«, sagte Zachariah Smith, verschränkte die Arme und rollte mit den Augen. »Ich glaube nicht, dass ausgerechnet Expelliarmus uns gegen du weißt schon wen nützen wird.« »Ich habe ihn gegen ihn eingesetzt«, sagte Harry ruhig. »Er hat mir im Juni das Leben gerettet.« Smith machte benommen den Mund auf. Alle anderen waren totenstill. »Aber wenn du meinst, du musst dich damit nicht abgeben, kannst du ja gehen«, sagte Harry. Smith rührte sich nicht. Und auch sonst keiner. »Okay«, sagte Harry mit ungewohnt trockenem Mund, da alle Augen auf ihn gerichtet waren. »Ich schlage vor, wir gehen immer zu zweit zusammen und üben.« Es war ein sehr merkwürdiges Gefühl, Anweisungen zu erteilen, aber bei weitem merkwürdiger war es, sie befolgt zu sehen. Schon hatten sich alle erhoben und teilten sich auf. Wie vorauszusehen blieb Neville ohne Partner. »Du kannst mit mir üben«, sagte Harry. »Also, ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei.« Der Raum war plötzlich erfüllt mit Expelliarmus-Rufen. Zauberstäbe flogen kreuz und quer, verpatzte Zauber trafen Bücher auf den Regalen und ließen sie durch die Luft flattern. Harry war zu schnell für Neville. Sein Zauberstab wirbelte ihm aus der Hand, traf mit einem Funkenschauer die Decke und landete klappernd auf einem Bücherregal, von wo ihn Harry mit einem Aufrufezauber zurückholte. Als Harry sich umschaute, stellte er fest, dass es richtig gewesen war, sie zuerst mal die elementaren Dinge üben zu lassen. Er sah einiges an verunglückten Zaubern. Viele gelang es gar nicht, ihre Gegner zu entwaffnen. Stattdessen sprangen diese oft nur ein paar Meter rückwärts oder zuckten leicht zusammen, während der schwächliche Zauber über sie hinwegschwirrte.
»Expelliarmus«, sagte Neville,
und Harry, den es kalt erwischte, spürte, wie ihm der Zauberstab aus der Hand flog.
»Ich hab's geschafft«, frohlockte Neville. »Zum allerersten Mal! Ich hab's geschafft!«
»Gut gemacht«, ermunterte ihn Harry und verzichtete darauf, Neville zu erklären, dass sein Gegner in einem echten Zweikampf kaum in die andere Richtung starren und seinen Zauberstab locker an der Seite halten würde. »Hör zu, Neville, könntest du für ein paar Minuten abwechselnd mit Ron und Hermine üben? Dann kann ich rumgehen und schauen, wie die anderen zurechtkommen.« Harry trat in die Mitte des Raumes. Etwas sehr Komisches geschah mit Zachariah Smith. Immer wenn er den Mund öffnete, um Anthony Goldstein zu entwaffnen, flog ihm der eigene Zauberstab aus der Hand. Dabei gab Anthony allem Anschein nach keinen Mucks von sich. Harry musste sich nicht lange umsehen, um das Rätsel zu lösen. Fred und George standen einige Schritte von Smith entfernt und zielten abwechselnd mit ihren Zauberstäben auf seinen Rücken.
»Sorry, Harry«, sagte George eilends, als ihn Harrys Blick traf. »Ich konnte einfach nicht widerstehen.«
Harry ging um die anderen Paare herum und versuchte bei denen, die den Zauber falsch ausführten, korrigierend einzugreifen. Ginny übte mit Michael Corner. Sie war sehr gut, während Michael entweder sehr schlecht war oder sie nicht verhexen wollte. Ernie Macmillan trieb überflüssigen Firlefanz mit dem Zauberstab und gab dadurch seinem Partner Gelegenheit, an seiner Deckung vorbeizukommen. Die Creevy-Brüder waren begeistert bei der Sache, aber unberechenbar und größtenteils verantwortlich für all die Bücher, die rundum aus den Regalen hüpften. Luna Lovegood war ähnlich flatterhaft. Manchmal wirbelte sie Justin Finch-Fletchleys Zauberstab aus dessen Hand, dann wieder ließ sie ihm nur die Haare zu Berge stehen.
»Okay, aufhören«, rief Harry. »Stopp, stopp!«
»Ich brauche eine Pfeife«, dachte er. Und im selben Moment sah er eine auf der nächsten Reihe Bücher liegen. Er holte sie und blies kräftig hinein. Alle ließen die Zauberstäbe sinken.
»Das war nicht schlecht«, sagte Harry. »Aber es gibt einiges zu verbessern.«
Zachariah Smith starrte ihn wütend an.
»Versuchen wir es nochmal.«
Wieder ging er durch den Raum, blieb gelegentlich stehen und erteilte Ratschläge. Allmählich besserte sich die Leistung seiner Schüler. Er vermied es eine Weile, in die Nähe von Cho und ihrer Freundin zu kommen. Doch nachdem er jedes andere Paar im Raum zweimal umrundet hatte, spürte er, dass er nicht länger so tun konnte, als wären sie nicht da.
»Oh nein«, sagte Cho ziemlich fahrig, als er sich näherte. »Expelliarmus, ich meine Expelliarmus, tut mir leid, Marietta.«
Der Ärmel ihrer gelockten Freundin hatte Feuer gefangen. Marietta löschte es mit ihrem Zauberstab und funkelte Harry böse an, als wäre es seine Schuld. »Du hast mich nervös gemacht. Vorhin war ich noch ganz gut«, erklärte ihm Joe bekümmert.
»Das war schon mal nicht schlecht«, schwindelte Harry.
Doch als sie die Augenbrauen hochzog, sagte er: »Nein, sicher, es war mies, aber ich weiß, dass du es richtig kannst. Ich habe euch von da drüben beobachtet.« Sie lachte. Ihre Freundin Marietta sah beide recht säuerlich an und wandte sich ab.
»Lass ihn nur«, murmelte Joe. »Sie will eigentlich gar nicht hier sein, aber ich habe sie überredet. Ihre Eltern haben ihr verboten, irgendwas zu tun, was Umbridge ärgern könnte. Du musst wissen, ihre Mom arbeitet im Ministerium.«
»Und was ist mit deinen Eltern?« fragte Harry.
»Naja, die haben mir auch verboten, Umbridge in die Quere zu kommen«, sagte Joe und reckte sich stolz. »Aber wenn die glauben, ich würde nicht gegen du weißt schon wen kämpfen, nach dem, was mit Sedgwick geschehen ist...«
Sie brach ab, offenbar ziemlich durcheinander, und beide verfielen in ein verlegenes Schweigen. Terry Boots Zauberstab schwirrte an Harrys Ohr vorbei und traf Alicia Spinnet hart an der Nase.
»Also mein Dad unterstützt gerne alles, was sich gegen das Ministerium richtet«, sagte Luna Lovegood stolz dicht hinter Harry.
Offenbar hatte sie ihr Gespräch belauscht, Während Justin Finch-Fletchley versuchte, sich aus dem Umhang zu befreien, der hochgeweht war und sich um seinen Kopf geschlungen hatte. Er sagt immer, dass er Fudge alles zutraut. Wenn man nur bedenkt, wie viele Kobolde Fudge hat umbringen lassen. Und natürlich benutzt er die Mysteriumsabteilung, um schreckliche Gifte zu entwickeln, die er insgeheim allen verabreicht, die nicht seiner Meinung sind. Und dann ist da noch sein umbumbliger Schlitzfatzer. Frag bloß nicht, murmelte Harry Cho zu, als sie verdutzt den Mund öffnete. Sie kicherte. »Hey, Harry«, rief Hermine von der anderen Seite des Raums herüber. »Hast du mal auf die Uhr gesehen?« Er blickte auf seine Uhr und stellte erschrocken fest, dass es schon 8:50 war. Was hieß, dass sie schleunigst in ihre Gemeinschaftsräume zurück mussten oder Gefahr liefen, von Filch erwischt und bestraft zu werden, weil sie die Hausordnung verletzten. Er blies in seine Pfeife. Die Expelliarmus-Rufe verstummten und die letzten paar Zauberstäbe fielen klappernd zu Boden. »Nun, das war schon mal ganz gut«, sagte Harry. »Aber wir haben überzogen und sollten jetzt besser aufhören. Nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort?« »Lieber schon früher«, sagte Dean Thomas eifrig und viele nickten zustimmend. Angelina jedoch sagte rasch, »Die Quidditch-Saison fängt bald an. Unsere Mannschaft muss auch noch trainieren.« »Sagen wir also nächsten Mittwochabend?« verkündete Harry. »Dann können wir immer noch zusätzliche Treffen beschließen. Kommt, wir sollten uns beeilen.« Er holte die Karte des Rumtreibers wieder hervor und prüfte eingehend, ob sie Hinweise auf Lehrer im 7. Stock gab. Er ließ die anderen in Dreier- und Vierergruppen hinausgehen und verfolgte besorgt, ob die kleinen Punkte sicher in ihre Schlafsäle zurückkehrten. Die Hufflepuffs gingen durch den Kellerkorridor, der auch in die Küchen führte, die Ravenclaws zu einem Turm auf der Westseite des Schlosses und die Gryffindors durch den Korridor zum Porträt der fetten Dame. »Das war wirklich, wirklich gut, Harry«, sagte Hermine, als schließlich nur noch sie, Harry und Ron übrig waren. »Ja, allerdings«, sagte Ron begeistert, während sie aus der Tür schlichen und zusahen, wie sie hinter ihnen wieder zu Stein verschmolz. »Hast du gesehen, wie ich Hermine entwaffnet habe, Harry?« »Nur einmal«, sagte Hermine beleidigt. »Ich habe dich viel öfter gekriegt als du mich.« »Ich habe dich nicht nur einmal gekriegt, sondern mindestens dreimal.« »Naja, wenn du das eine Mal mitzählst, als du über deine Füße gestolpert bist und mir den Zauberstab aus der Hand geschlagen hast.« Sie kappelten sich den ganzen Weg zum Gemeinschaftsraum. Aber Harry hörte nicht hin. Er überwachte die Karte des Rumtreibers. Und gleichzeitig dachte er daran, dass Joe gesagt hatte, er mache sie nervös.